Ich glaube, es heißt vor allen Dingen, dass wir ähnliche Voraussetzungen schaffen müssen. Also, dass wir, wenn wir zum Beispiel wissen, dass Frauen in Meetings häufig unterbrochen werden, dass wir dann dafür sorgen, dass diese Unterbrechungen nicht stattfinden zum Beispiel. Also, dass wir einfach das Umfeld so gestalten. Und das ist diese Idee des Verhaltensdesigns, des Designs des Umfeldes, einfach zu gucken, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, so dass wirklich sich alle entfalten können. Das heißt, wir haben da ein wahnsinniges Potenzial, wirklich aus anderen Disziplinen durch gezielte Bildungs- und Weiterbildungsprogramme noch etwas zu bewegen. Und es ist dann aber schon so, wie du auch andeutest, dass es hier häufig noch keine gute Unternehmensstrategie gibt, um das wirklich auch auf die Straße zu bringen, um das wirklich zu nutzen.
Basis 108. Der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute sind wir in Heilbronn, genauer gesagt an der Hochschule in Heilbronn, auf dem Bildungscampus. Und ich war hier tatsächlich noch nie und es ist, muss man echt sagen, für so einen Campus wunderschön. Also sehr hell, sehr weitläufig, auch fast mit so kleinen Parkanlagen direkt am Neckar gelegen. Aber wir sind hier, um tatsächlich über ein ernstes Thema zu sprechen, denn es ist ja kein Geheimnis, dass es immer noch vergleichsweise wenige Frauen in der IT gibt. Es ändert sich tatsächlich, aber die IT und eigentlich alle MINT-Fächer, wenn wir mal so ehrlich sind, sind immer noch sehr männerdominiert. Und heute sprechen wir darüber, wie sich das ändern lässt, also was die Herausforderungen sind und wo auch wichtige Schaltstellen für Unternehmen sind. Und dazu spreche ich mit der Sozioinformatikerin Nicola Marsten. Seit fast 30 Jahren arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen Informatik und Geschlechtergerechtigkeit. Und zwar quasi schon bevor es cool war. Ja? Nämlich schon 1996 hat sie zu Stereotypen bei Internetnutzern begonnen zu promovieren. Und dabei haben damals nur etwa 6% der Deutschen das Internet überhaupt erst genutzt. Also war wirklich richtig früh dran. Und heute kommt natürlich ganz stark auch KI noch dazu. Und sie forscht und lehrt hier an der Hochschule Heilbronn unter anderem zu gendersensiblen KI-Systemen und berät auch als Expertin verschiedene Gremien. Also Frauen und Technik oder Frauen in der Technik ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir hier sein dürfen. Hallo Nicola.
Hallo Svea, schön, dass du hier bist.
Nicola, wir sitzen hier in einem wunderbaren, wahnsinnig schönen und hellen Raum. Und ich habe gleich erst mal gedacht, so Momentchen mal, sehe ich mich denn im Spiegel oder ist das eine Scheibe? Wir sitzen hier in so einer Art Labor.
Ja, genau. Das ist unser Verhaltenslabor. Hier finden zum Beispiel Gruppendiskussionen statt, wenn wir qualitative Forschung machen. Und wir haben drüben einen Beobachtungsraum. Und dann können die Personen, die wir befragen, ungestört hier sprechen. Und wir beziehungsweise die Auftraggebenden können das entsprechend beobachten und da dabei sein.
Zu deiner Forschung und dem, was du vor allem rausgefunden hast, kommen wir gleich noch. Ich will einmal ein bisschen persönlich einsteigen. Du hast mir erzählt, dass du auf einer Mädchenschule warst, dass du dort Abi gemacht hast und heute bist du quasi Professorin in der Informatik. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen paradox. Magst du da einmal aufklären?
Ja, also es ist für mich jetzt persönlich war es wirklich wichtig, dass wir dort ermuntert worden, wirklich wir entsprechend unserer Vorlieben und Talente uns zu entwickeln. Und wir haben natürlich in so einem monoedukativen System eben nicht den Vergleich zwischen Mädchen und Jungen. Und auf dieser Basis kann man dann tatsächlich frei von Geschlechterstereotypen eigentlich agieren.
Ja, ich habe das schon öfter gehört, also in meinen Podcasts oder auch in meinen Gesprächen mit Frauen in der Technik kommt es hin und wieder mal zutage, dass eben Frauen Professorinnen in der Informatik auf einer Mädchenschule waren und ich habe mich immer ein bisschen gefragt, du hast eben gesagt, weil sie sich sozusagen frei entwickeln können, magst du das nochmal vertiefen, denn es gibt ja dazu durchaus auch Studien, dass also Mädchen in gleichgeschlechtlichen Klassen dann eher in die MINT-Fächer gehen als junge Frauen, die in gemischten Klassen unterrichtet werden? Also woran liegt das?
Genau, ja, da gibt es viel Forschung. Also es ist natürlich zum einen die Vergeschlechtlichung des Fachs an sich. Wenn wir uns Informatik angucken, dann ist eben Informatikkompetenz etwas, was wahrscheinlicher Männern oder Jungen zugeschrieben wird als Mädchen. Und wenn quasi dann Mädchen unter sich sind, dann ist es quasi durch die Gruppenzusammensetzung selber schon so, dass genau dieses passiert, was wir uns ja alle wünschen, dass nämlich Geschlecht keine Rolle spielt.
Ja, das ist spannend, weil gerade Programmieren war ja mal eine Frauensache eigentlich. Kommt ja von den Telefonisten.
Ja,
ist ja eigentlich
absolut.
Gar nicht so. Man sagt, das können nur die Männer oder das können nur die Frauen.
Absolut, absolut, genau. Und dadurch, dass es jetzt aber so geworden ist, ist es natürlich auch so das Thema, wir sind ja alle soziale Wesen. Ne? Das heißt, die Frage auch, wo fühle ich mich zugehörig? Und gerade wenn wir jetzt Schule sprechen und Pubertät, wo ja auch die Geschlechtsidentität eine wichtige Rolle spielt, ist ja die Frage, wo gehöre ich hin und wo sind Leute so ähnlich wie ich? Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir müssten dann im Prinzip auch gucken, dass wir das wirklich in der Schule so verankern, dass es eben nicht was ist, wo ich mich aktiv entscheiden muss. Das ist, glaube ich, auch das, wo wir heute große Probleme haben, dass halt Mädchen in der Schule dann gucken, okay, möchte ich dieses Fach wählen? Das heißt, sie müssen sich aktiv dafür entscheiden.
Kenn ich.
Und dann schauen sie halt irgendwie, wer macht denn da noch mit?
Oh, und dann bin ich das einzige Mädchen.
Bin ich da das einzige Mädchen.
Ja, und meine ganzen Freundinnen gehen woanders hin. Und da geht es eigentlich schon los.
Genau. Und da geht es genau schon los. Also deshalb wirklich zu gucken, dass es eben dieses Entscheiden nicht geben muss. Ich habe letztens mit einem Informatiklehrer gesprochen, der hat das wirklich ganz bewusst gemacht. Der ist hingegangen und hat zum einen die Mädchen gezielt angesprochen. Und dann hat gesagt, hey, ich möchte, dass du zu mir wir haben dieses Profilfach EMP in Baden-Württemberg, dass du da hinkommst. Ne? Und sein starkes Argument war auch, da machen wir spannende Sachen, aber vor allen Dingen, da sind auch andere Mädchen. Ne? Und dieses irgendwie, ich möchte, dass du da hinkommst, also dieses Potenzial zu sprechen und dann dieses, du hast da Zugehörigkeit, du passt da gut hin, ist genau das, was dann auch viele Mädchen dazu bewegt hat, da mitzumachen.
Jetzt ist es wichtig, früh anzusetzen, aber viele Unternehmen haben ja diese Möglichkeit gar nicht, ne? Sondern die müssen ja die Bewerberinnen und Bewerber auch nehmen, die dann eben an der Uni oder so abschließen. Das heißt, hier können Unternehmen gar nicht unbedingt wirken. Aber man kann ja auch später was tun. Und da wollen wir nämlich auch nochmal hin, weil das ja auch etwas ist, was ihr hier erforscht. Ihr forscht hier am Lehrstuhl in Heilbronn Sozioinformatik. Also das ist breit gefasst die Wechselwirkung zwischen Menschen und IT-Anwendung so. Für einfach erklärt. Magst du es noch mal ein bisschen differenzierter sagen, was genau erforscht ihr hier?
Ja, also wir erforschen genau, wie du sagst, die Frage, okay, wir haben auf der einen Seite IT-Systeme, KI-Systeme und wir beschäftigen uns mit, was Koproduktion heißt. Ne? Also die werden ja geschaffen auf der einen Seite, aber die schaffen ja auch wieder die Welt. Die haben ja auch einen Einfluss auf die Welt wieder. Und dieses,
ganz spannend, weil das eben nicht dieses, oh, Technik macht was mit uns und wir sind so hilflos, ne?
Genau.
Sondern ganz im Gegenteil.
Genau, ganz genau, ganz genau. Und das ist ein aktiver Prozess, ne? Und da sind bestimmte Personen, die sind beteiligt, da gibt es bestimmte Prozesse, die stattfinden. Und da gucken wir genau hin und schauen, wie kann dieser Kreislauf, der es ja dann ist, tatsächlich so passieren, dass er so ist, wie wir das alle wollen. Also wir haben so einen Ansatz, dass wir sagen, wir gucken auf im Sinne der Verhaltensforschung, wie können wir das Umfeld so gestalten, dass wir wirklich zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit herstellen. Also dass wir Gender Equality by Design haben, dass wir Fairness by Design haben, dass da nicht es immer an einzelnen Personen hängt, die das machen, sondern dass das quasi schon mit eingebaut ist. Und wir machen das in Forschungsprojekten zum Beispiel in Reallabor-Settings.
Also hier in diesem Raum mit diesem Spiegel?
Hier in diesem Raum mit dem Spiegel, ehrlich gesagt, nur wenig, weil wir wirklich rausgehen und in Unternehmen gehen und dort vor Ort unter Realbedingungen tatsächlich gucken, was wirkt denn eigentlich. Und das ist die Besonderheit des Ansatzes, dass wir hier tatsächlich dann mit den Menschen in ihrem normalen Arbeitsumfeld gucken können, wie findet die Entwicklung dort statt, wie werden die Systeme gestaltet und welche Auswirkungen hat das?
Bin ich gleich mal gespannt. Wir werden dann noch auch sicher auf konkrete Beispiele kommen. So ein Ergebnis deiner Forschung ist mal in so einem wunderbaren Zitat von dir gemündet, nämlich Frauen brauchen keine Sonderbehandlung, sondern nur die gleichen Bedingungen wie Männer. Und da freue ich mich drauf, weil da kommen wir ja auch dazu und vielleicht sogar am Beispiel von einer neuen Studie, die ihr durchgeführt habt, die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Was hast du denn genau damit gemeint?
Also zunächst muss man sich vergegenwärtigen, es gibt ja so die Tendenz, Frauen Empfehlungen zu geben, wie sie sich denn verhalten sollen.
Ja, I love it.
gibt auch den guten Spruch, irgendwie Frauen kriegen Empfehlungen, Männer Jobs. Ne? Aber das tun wir jetzt mal zur Seite, sondern einfach diese Empfehlungen gehen dann häufig in die Richtung, man solle sich doch so verhalten wie die männlichen Kollegen. Ne? Und das ist natürlich schwierig, weil das gleiche Verhalten wird bei Frauen ganz anders bewertet als bei Männern. Ne? Und das ist der Knackepunkt. Also es gibt da auch Studien, da wurden dann Männer und Frauen mit Sensoren ausgestattet und es wurde geguckt den ganzen Tag, was machen die, wo gehen die hin, mit wem reden die und so weiter. Und es stellte sich heraus, die machen überhaupt nichts anderes, ne, sondern das Umfeld reagiert anders.
Was heißt es in der Konsequenz? Also ich will nochmal einfach auf dieses Zitat von dir hin. Also sie brauchen keine Sonderbehandlung, sondern die gleichen Bedingungen.
Ich glaube, es heißt vor allen Dingen, dass wir ähnliche Voraussetzungen schaffen müssen. Ne, also dass wir, wenn wir zum Beispiel wissen, dass Frauen in Meetings häufig unterbrochen werden, ne, dass wir dann dafür sorgen, dass diese Unterbrechungen nicht stattfinden zum Beispiel. Also, dass wir einfach das Umfeld so gestalten. Und das ist diese Idee des Verhaltensdesigns, ne, des Designs des Umfeldes, einfach zu gucken, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, so dass wirklich sich alle entfalten können. Und das wäre dann das, was genau macht, dass ich tatsächlich gleiche Bedingungen habe.
Lass uns einmal reinschauen in die Praxis, weil ihr habt euch ja auch angeschaut, wie sind denn die Bedingungen?
Genau, also wir haben in der neuen Studie jetzt, da haben wir zusammen mit Fraunhofer Codis, mit der Anna-Maria Christescu und anderen tatsächlich ganz gezielt geschaut zum Thema künstliche Intelligenz. Wie sind da im Moment die Rollen? Welche Potenziale entfalten sich da? Und was sind die Strategien der Unternehmen? Und wir haben da eine Studie gemacht, haben 13 Unternehmen befragt. Wir haben 219 Frauen befragt. Und da hat sich ganz deutlich gezeigt, dass es jetzt wirklich eine ganze Reihe von neuen Möglichkeitsräumen gibt. Also, weil wir einfach für die Entwicklung, für die Einführung auch und für die Nutzung von KI ein ganz breites Spektrum von Kompetenzen im Endeffekt brauchen. Da ändert sich wirklich einiges und so Interdisziplinarität ist jetzt eben keine Option mehr, sondern ist einfach essentiell.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Also, wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass wir ja in großen Teilen, wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, auch über Large Language Models sprechen, dann ist es ja so, dass die Kompetenz, die ich brauche, weil das Nutzungsinterface ist ja ein sprachbasiertes, ja genau Sprache ist. Das heißt, wir haben hier auf einmal eine ganz neue Kompetenz, die zum Tragen kommt. Und das ist etwas, was tatsächlich die Notwendigkeit zur Interdisziplinarität fördert. Wir haben zum Beispiel die Notwendigkeit, diese Nutzungsschnittstellen dann auch ganz anders zu gestalten, um gute Erfahrungen damit zu machen. Und es entstehen einfach eine ganze Reihe von neuen Rollen in diesem Umfeld. Also ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, dass KI schon nochmal anders ist als einfach nur IT. Also wir können das nicht fortschreiben, sondern wir haben hier auf einmal die Möglichkeit, das so aufzubrechen, weil wir das Thema Ethik ganz anders mitdenken müssen, weil wir das Thema, wenn wir uns angucken, zum Beispiel Data Scientists, ne, also Umgang mit Daten ist ja etwas, was in den Sozialwissenschaften eigentlich, wo da die wahre Kompetenz ist. Ne, das heißt, wir müssen diese Kompetenzen tatsächlich zusammenbringen und ich denke, das führt auch dazu, dass was wir unter technischer Kompetenz und nicht technischer Kompetenz, dass diese Dichotomie gar nicht mehr aufrechthaltbar ist, sondern dass wir da einfach nochmal neu denken müssen.
Aber wird das auch so gelebt oder gesehen in den Unternehmen? Also ich denke jetzt so nochmal so Stichwort künstliche Intelligenz. Also ist es nicht dann doch wieder so, dass gesagt wird, naja, das ist jetzt wieder irgendwie was mit Technik, das macht dann halt der sowieso Verantwortliche für IT und Infrastruktur und dann ist es eigentlich wieder bei den Männern. Also die Chance ist da, das verstehe ich, weil total klar, das ist eben nicht Programmieren, also Prompten ist nicht Programmieren, sondern es ist was ganz Neues. Aber wie ist denn die Situation in den Unternehmen?
Also zum einen vielleicht einfach der Hinweis, dass da ja jetzt niemand irgendwie willentlich diskriminiert oder so, sondern es ist, wie du sagst, ne, man denkt dann irgendwie, ja, das ist ja jetzt hier KI, da kann doch jemand was machen. Und gleichzeitig haben wir natürlich aber einen großen Fachkräftemangel und von daher schon eine große Bereitschaft, da auch mal weiter zu denken. Ne? Und gerade wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir halt, dass bei den Frauen, bei den hochqualifizierten Frauen so im Alter von 25 bis 35 liegt das größte Potenzial, was wir momentan in Deutschland haben. Also das ist tatsächlich so, dass wir hier 36% der Männer, aber 41% der Frauen haben, die eben jetzt über alle Disziplinen hinweg einen Hochschulabschluss haben. Das heißt, wir haben da ein wahnsinniges Potenzial, wirklich aus anderen Disziplinen durch gezielte Bildungs- und Weiterbildungsprogramme noch etwas zu bewegen. Und es ist dann aber schon so, wie du auch andeutest, dass es hier häufig noch keine gute Unternehmensstrategie gibt, um das wirklich auch auf die Straße zu bringen, um das wirklich zu nutzen.
Ich war eigentlich nie ein Fan gewesen von Frauenquote, sehe aber in der Vergangenheit oder habe zunehmend das Gefühl, ohne geht's gar nicht. Was sind denn Möglichkeiten, um diese gleichen Voraussetzungen auch zu schaffen?
Also ich glaube, niemand mag Quoten. Das ist ja so in der Natur der Quote, da wird unsere Freiheit eingeschränkt und dann, wenn Menschen ihre Freiheit eingeschränkt spüren, dann entwickeln sie Reaktanz. Das heißt, das wollen sie nicht. Aber es ist natürlich gleichzeitig, also wenn wir uns nochmal das Thema Verhaltensdesign vor Augen halten, dann frage ich mich ja, okay, was funktioniert denn? Und da ist es ganz einfach so, wenn wir uns angucken, was bringt uns den Zielen näher, dass wir wirklich Gleichberechtigung haben und wie können wir das Umfeld so gestalten, dass es funktioniert, dann sehen wir eben, dass die Quote ein sehr, sehr mächtiges Instrument ist. Sie ist nicht das Einzige, aber sie ist ein mächtiges Instrument und wir haben ja im Sinne dieser Koproduktion und dieses Kreislaufes eben die verschiedenen Möglichkeiten zu intervenieren. Wir haben das Thema, wer entwickelt da eigentlich, wer ist in diesen Teams, wir haben die Frage, welche Prozesse werden da eingesetzt, welche Produkte kommen daraus, wie sieht die Gesellschaft aus und das Ganze kann zu einem Teufelskreis werden, aber bei solchen Kreislaufen ist die Chance ja auch immer eigentlich, dass sie überall Interventionsmöglichkeiten bieten. Das heißt, ich kann intervenieren bei den Prozessen, ich kann intervenieren bei den Produkten, ich kann intervenieren entsprechend bei der Teilhabe und bei der Besetzung der Teams.
Wie wäre das zum Beispiel, also wenn wir es mal runterbrechen auf eine Situation, also klar, Quote haben wir gerade angesprochen, was gibt es noch für Möglichkeiten zu intervenieren, so wie du das genannt hast?
Also wenn wir uns angucken unter dem Gesichtspunkt, Frauen brauchen nichts anderes, dann haben wir häufig das Phänomen, dass Frauen andere Aufgaben bekommen. Das heißt, die Frage, wie werden Aufgaben verteilt, sich anzugucken und hier tatsächlich dafür zu sorgen, dass das nicht vergeschlechtlicht ist. Es gibt die Tendenz, dass so Aufgaben, die eine hohe Sichtbarkeit erzeugen, eher von Männern angenommen werden und dann bei Frauen halt die Hemmschwelle noch weiter zu schweigen, wenn die Frage ist, wer macht denn heute die Meeting Minutes, also das Protokoll oder so, dass das dann schwieriger ist. Und da ist es einfach so, und da haben wir ja im Sinne von New Work auch gute Instrumente, dass wir halt Taskboards haben und dann kommt halt alles, was getan werden muss, kommt auf das Taskboard. Also solche Dinge einfach zu berücksichtigen.
Jetzt haben wir die Frau oder die Frauen. Jetzt zeigen ja verschiedene Studien, dass die sogenannte Dropout-Quote von Frauen in IT-Berufen besonders hoch ist. Es gibt ein Netzwerk, das heißt Gender Wissen Informatik. Das hast du gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit initiiert. Und ihr habt bereits 2019 darauf aufmerksam gemacht, dass nur noch 20% der Frauen über 30 in ihrem erlernten IT-Beruf arbeiten. Und mit 45 Jahren sind es sogar nur noch 9%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich eine hohe Quote. Jetzt geht es also nicht nur darum, Frauen für die IT-Branche zu gewinnen, sondern es geht auch darum, sie dauerhaft dort zu halten. Was muss denn dafür getan werden? Wahrscheinlich das Gleiche, wie beim
Genau, wir haben das, also es gibt auf der einen Seite die Forschung, die halt sehr deutlich zeigt, dass diese männerdominierte Kultur und dieser permanente sich abgrenzen müssen gegen Diskriminierung, dieser Prove-it-again-Bias, sich immer wieder die eigene Kompetenz in Frage gestellt zu bekommen, dass das etwas ist, was es sehr schwierig macht für Frauen. Wir haben in unserer Studie dann gezielt auch nochmal geschaut, was brauchen Frauen denn, um zu bleiben? Weil das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. Und wie du sagst, es ist nicht so, dass sie irgendwas anderes brauchen, sondern die brauchen einfach die gleichen Bedingungen. Und das ist natürlich auch insbesondere, also wenn wir uns so KI-Entwicklung oder IT-Entwicklung angucken, da findet ja ganz viel in Teams statt. Und der Blick in diese Teams und da wirklich zu gucken, wie kann da Zugehörigkeit erlebt werden. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die man machen kann. Es braucht Vorbilder, an denen sich orientiert werden kann. Es braucht einfach Prozesse und Praktiken, die auch in den Teams herstellen, dass es für die Frauen so ist, dass sie als Teammitglied wahrgenommen werden und nicht als die Frau.
Die Frau im Team. Frau. Ah, ja, ich habe es gerade erst wieder gehört. Ich will nicht mehr die Erste sein.
Ja.
Ist auch was, was junge IT-Fachkräfte so antreibt, ne? Dass sie sagen, nee, ich war jetzt so oft immer die Erste oder ich war immer die Einzige. Und wenn ich jetzt noch mal in ein Unternehmen komme, dann möchte ich da nicht mehr die Erste sein. Welche Rolle spielt denn Führung? Wie wichtig ist das denn? Weil das mich auch was ist, was ich zunehmend höre, dass wenn Frauen in Führung sind, auch sich gerne weitere jüngere Frauen bewerben, um halt in die Teams reinzukommen.
Absolut, genau. Also das ist dieser Vorbildeffekt. Und Führung spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Also wenn wir uns anschauen, um faire Bedingungen zu schaffen, müssen wir vor allen Dingen schauen, dass wir den typischen Gruppendynamiken, die wir haben, nicht freien Lauf lassen. Also das ist ja so, dass so gruppendynamische Prozesse sich fast immer zum Nachteil von Minderheiten auswirken. Das heißt, es geht darum, dass hier eine klare Struktur gegeben wird, dass Transparenz geschaffen wird. Und das ist natürlich ureigenste Führungsaufgabe, zu sagen, okay, wie wird man hier befördert? Wie werden hier die Aufgaben verteilt? Wie strukturieren wir unsere Arbeit? Das ist so der praktische Teil. Es gibt natürlich den anderen Teil, nämlich das selber auch wirklich zu leben und quasi eine Vision davon zu entwickeln und für sich auch zu verinnerlichen, dass man sagt, wo wollen wir eigentlich hin und dafür zu brennen und das entsprechend auch zu kommunizieren.
Ja, und im Zweifel halt umzusetzen und dann wahrscheinlich auch Frauen einfach einzustellen. Ja,
genau.
Oder halt auf die Posten oder auf die Stellen zu schieben.
Und
das stelle ich mir vor, dass das auch nicht immer ganz einfach ist und auch nicht immer so gern gesehen wird, weil man muss natürlich auch dazu sagen, du hast es schon angedeutet, dass es ja auch eine gewisse Gruppendynamik gibt. Und in dem Moment, wo es heißt, ja, die hat den Job wieder bekommen, weil es eine Frau ist oder ja, die suchen halt eine Frau, da habe ich jetzt keine Chance als Mann, obwohl ich so lange auch gewartet habe und obwohl ich auch so gut bin. Ne? Also das erzeugt ja sicher auch Reibung in den Unternehmen.
Absolut. Also da haben wir einfach dieses Problem, dass wir in diesem Minderheitenstatus tatsächlich nochmal dieses Phänomen haben, wie du gesagt hast, die einzige Frau zu sein. Ich möchte nicht mehr die Erste sein und dieses aufs Geschlecht reduziert zu werden. Das ist etwas, wo Frauen dann ganz stark drunter leiden. Das heißt ja auch Tokenism, dass man quasi nicht als Individuum wahrgenommen wird, sondern als eine Repräsentanz der eigenen Kategorie. Also, und das ist natürlich das. Und deshalb mögen wir ja auch Teams, wenn wir uns angucken. Wir mögen Teams deshalb, weil wir dort mit Leuten, die ähnliche sind, tatsächlich als Individuum wahrgenommen werden können.
Wie geht man denn damit um, wenn dann, weil es müssen ja, wenn mehr zum Beispiel Frauen in Führungspositionen kommen, dann heißt es ja, es gibt weniger Positionen, die frei sind für Männer. Also, wie gehe ich denn damit um im Unternehmen?
Wir haben im Prinzip ja das Phänomen, dass wenn wir die Zahlen uns angucken, dann wissen wir, dass Frauen heute höher qualifiziert sein müssen, um eben in diese Führungspositionen zu kommen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass in dem Moment, wo wir, oder man könnte es umgekehrt auch sagen, dass wir, wenn wir uns angucken, wenn Frauen weniger da sind und sich stärker dem Thema Care-Arbeit zum Beispiel widmen, dass dann mehr mittelmäßige Männer in die entsprechenden Positionen kommen.
Aber wie können Unternehmen in diesem Spannungsfeld mit diesen Herausforderungen umgehen? Man möchte Frauen, in der IT, in Führung. Auf der anderen Seite gibt es diese Thematik zum Beispiel mit der Kinderbetreuung. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Wichtig ist im Kern, dass dieses Thema Care-Arbeit nicht an den Frauen haften bleiben darf. Ne? Und zum einen praktisch, ne? Also das wäre ja auch wichtig, weil wie du sagst, es ist ja tatsächlich so, dass viele Männer sich da auch wünschen, tatsächlich mehr dabei zu sein. Aber eben auch, dass Maßnahmen, die eben zur Familienfreundlichkeit führen, nicht automatisch als Maßnahmen für Frauen quasi wahrgenommen wird. Weil dadurch verknüpft man das ja eigentlich nochmal. Und da gibt es Firmen, die machen ganz tolle Sachen. Also ich kenne eine große Tech-Firma, die haben eben Role Models, nicht nur weibliche Role Models, sondern die haben halt männliche Role Models, die Care-Arbeit selber übernehmen, ne? Und zeigen dann halt Väter, die Elternzeit nehmen und machen das ganz prominent. Und da muss man schon sagen, da sind die Firmen sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt, sagen wir mal. Es ist an einigen Stellen schon noch so, dass es auch für die Männer sehr, sehr schwierig ist, weil sie schon klare Signale bekommen, dass das ihrer Karriere nicht förderlich sein wird, wird, wenn sie diese Aufgabe übernehmen oder wenn sie da aussteigen für eine Weile.
Ich will mal noch auf einen weiteren Punkt kommen, so bei diesem ganzen Thema Gleichberechtigung. Wie kann man Minderheiten fördern? Da geht es mir jetzt gar nicht nur um Frauen, sondern es geht ja zum Beispiel auch darum, dass man sagt, okay, wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund oder wir wollen Menschen, die vielleicht auch nicht unbedingt immer den perfekten geraden Bildungsweg genommen haben. Also wir wollen Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen auch in der Firma haben.
Das eine ist natürlich, es ist ja wirklich eine Frage der Haltung, die dahinter steckt. Ne? Und wenn ich jetzt angucke, es gibt dann ja diesen Begriff des Pinkwashings, ne? Also, und dann gibt's ja durchaus Organisationen, die das eben nicht aus einer Haltung heraus machen, sondern einfach, weil sie denken, das kommt jetzt irgendwie gut an. Ne?
Pinkwashing im Sinne von Greenwashing.
Genau,
also, im Sinne von, wir tun, als wären wir ganz divers.
Ne? Und wenn wir es aber dann wirklich zu werden drohen, dann kriegen wir ganz viel Angst. Ne? Und da ist es halt auch einfach wichtig, ehrlich damit umzugehen. Also ich glaube, dass, was wir uns ja vergegenwärtigen müssen, ist, dass wir ja alle unsere Biases und Verzerrungen haben. Das ist ja nicht so, als ob wir die nicht haben und niemand erwartet den perfekten Menschen, sondern wir erwarten lernbereite Menschen. Wir erwarten, dass wir da bereit sind zu lernen und das ist ja auch das, wann ein diverses Team erfolgreich ist. Wenn die gemeinsam lernen und wenn die gemeinsam vorankommen. Also wir wissen ja aus den Studien, dass der Faktor der Psychologie Sicherheit eigentlich das Wichtigste ist, um wirklich auch das Potenzial von Diversität zu nutzen, aber auch überhaupt, damit Teams erfolgreich sind.
Ne? Psychologische Sicherheit, kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, sehr gerne.
Ich weiß nämlich
nicht, was das ist. Genau. Und psychologische Sicherheit beschreibt eben genau diesen Zustand im Team, dass ich bereit bin, auch Fehler einzugestehen. Mhm. Ne? Also es geht nicht darum, dass jetzt alle ganz happy miteinander sind, sondern es geht wirklich darum, fühle ich mich sicher genug, so dass ich auch Dinge ansprechen kann, die kritisch sind, ne? Bei mir selbst oder von mir selbst und auch bei anderen. Und das ist ja genau das, was es braucht, um auch die Diversität wirklich zu der Kraft werden zu lassen, die sie sein kann, bezogen auf den Business Case, der ja dahinter steckt, aber auch bezogen auf das Miteinander dann.
Also das heißt konkret, wenn ich Kritik habe als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dass ich die äußern kann und kriege dann nicht gleich auf die Mütze.
Genau.
Das oder wär, wenn ich eine Sorge habe oder sowas.
Ja, oder wenn ich irgendwas beobachte, wo ich denke, das könnte kritisch sein. Ne, weil für die einzelne Person ist ja immer das erstmal vermeintlich sichere, den Mund zu halten.
Absolut.
Ne, weil könnte ich ja blöd aussehen, weil es kann ja sein, dass es gar nichts ist. Ne? Aber wenn es dann wirklich, also da gibt es viele Studien jetzt gerade aus sicherheitskritischen Bereichen, ne, wo man ja wirklich darauf angewiesen ist,
absolut,
dass auch das kleinste Risiko ausgeschlossen wird. Ne? Und da ist das natürlich ein ganz elementarer Faktor, dass ich einfach Menschen habe, die bereit sind, hier auch zu sagen, auch auf das Risiko hin, dass es halt nichts ist. Ich habe einen Fehler gemacht, ne, oder ich habe das und das gesehen. Da sollten wir vielleicht nochmal hingucken, auch wenn wir jetzt alle Systeme nochmal abschalten müssen oder was auch immer.
Auch mit dem Risiko dann so, ich bin hier vielleicht der Querulant oder die Querulantin oder die Nörglerin.
Genau.
Will ja keiner sein.
Genau. Und das ist natürlich auch wieder zu dem Thema Führungskräfte, ne, und deren Rolle. Die spielen da natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle, um wirklich so diese psychologische Sicherheit herzustellen und dafür zu sorgen, dass da auch wirklich alle sich äußern können und wollen.
Ich möchte gerne nochmal auf die KI zurück. Ne? Die hatten wir ja am Anfang schon und die habt ihr eben ja auch euch in eurer Studie genauer angeschaut. Jetzt sind ja viele Unternehmen erstmal gerade dabei, KI überhaupt erst einzuführen, auszuprobieren. Ja, jetzt sollen sie auch noch Frauenförderung betreiben. Wozu soll das denn gut sein? Beziehungsweise wie kann man das denn auch noch schaffen? Also kann man KI und Frauenförderung irgendwie auch zusammendenken?
Genau, also das ist ja wirklich die Chance, die wir im Moment haben, dass wir durch diesen interdisziplinären Ansatz, den man braucht. Also wir haben ja das Phänomen, dass durch KI ja wirklich alle unsere Lebensbereiche beeinflusst werden und zwar auch nochmal in einer anderen Art und Weise. Das ist ja jetzt nicht herkömmliche Softwareentwicklung, sondern um das Potenzial voll auszuschöpfen, brauchen wir eben genau diese unterschiedlichen Disziplinen. Brauchen wir das Thema soziale Auswirkungen, brauchen wir das Thema Biases, brauchen wir das Thema sprachlicher Umgang, brauchen wir das Thema Ethik und so weiter. Und das muss hier wirklich zusammenkommen, damit die Innovationskraft ausgeschöpft wird und damit wir wirklich eine Welt gestalten können, die für alle gut ist.
Und gibt es da so dieses Risiko, dass Frauen jetzt wieder in die KI-Ethik, ich nenne es jetzt mal, abgeschoben werden? Also ich sage es jetzt, ich habe nichts gegen KI-Ethik, ich finde es wunderbar, ich finde es auch total wichtig, aber ich beobachte das in Unternehmen.
Das Risiko gibt's immer und aus der Kiste kommen wir auch nicht raus, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war, als agil eingeführt wurde, dann sagen alle, oh, da gibt's Scrum Master, das ist die Rolle, die kümmert sich, das ist doch eine gute Rolle für Frauen. Und dann zucke ich natürlich auch sehr zusammen, weil wir kommen aus dieser Gratwanderung, dass wir natürlich die Frauen, die so sozialisiert sind, die in diesen Interessen auch drin sind, tatsächlich auch deren Potenzial nutzen wollen. Auf der anderen Seite diese Stereotype nicht nochmal reifizieren wollen. Und das ist die Gratwanderung, in der wir uns befinden. Und deshalb, ich denke, ein Weg raus aus so einem Dilemma ist ja immer auf die Metaebene zu gehen. Und zu sagen, wir brechen eben auf dieses, was ist technisch, nicht technisch. Wir brechen auf, was ist jetzt hier ein harter Faktor und ein weicher Faktor. Und das ist eben bei dem Thema KI immanent, weil es eigentlich schon in der Natur der Sache ist, dass jetzt der Umgang zum Beispiel mit Large Language Models nichts hart Technisches ist. Das heißt, wir haben hier wirklich deshalb auch nochmal die Chance, diese Möglichkeitsräume für Frauen, die sich auftun, entsprechend zu nutzen. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, denke ich, das ist eine Riesenchance, das wirklich gemeinsam anzugehen, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
Und das lohnt sich. Würdest du sagen?
Das lohnt sich auf jeden Fall. Also das würde ich sagen vor dem Hintergrund, welche Welt wollen wir schaffen? Das ist einfach dieser ethische Aspekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite lohnt sich auch im Sinne des Business Cases, weil ich mache natürlich sehr viel bessere Systeme, wenn mir das entsprechend gelingt, da auch das Potenzial der Diversität zu nutzen.
Es gibt ja auch einige Studien dazu, also dass diverse Teams erfolgreicher sind, also die besseren, erfolgreicheren Produkte schaffen und finde ich auch ganz spannend, insbesondere wenn auch das Führungsteam divers aufgestellt ist, wo ich mir das auch sehr schwierig vorstelle, dass man eben dann auch tatsächlich 50-50 schafft, oder 70-30 schafft jetzt in einem Geschlechterverhältnis und am besten hat man dann noch Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen eingestellt. Das stelle ich mir tatsächlich als schwierig vor, aber sicherlich auf jeden Fall ein Ziel vor dem Hintergrund auch, dass man ja erfolgreich sein möchte. Gibt es denn Bereiche, wo du sagst, da ist es besonders vielversprechend?
Ich würde sagen, es ist insbesondere in den Bereichen, das sehen wir jetzt ja auch zum Beispiel beim AI Act in der Risikoeinschätzung hochgradig relevant, wo es wirklich dann um KI-Systeme geht, die das Leben von Menschen beeinflussen. Also wo wir wirklich einen Einfluss haben auf einzelne Personen und auf soziale Zusammenhänge. Dort ist es auf jeden Fall wichtig, da genauer hinzuschauen.
Ich bin bei meiner Recherche noch auf einen Begriff gestoßen, wo ich dachte, da würde ich dich gerne nochmal dazu befragen, weil ich den ganz spannend finde und ich hatte den vorher auch noch nicht gehört, nämlich feministische KI. Ja, war mir ganz neu. Damit sollen patriarchale Strukturen in der digitalen Welt abgebaut werden. Die KI ist also auf soziale und ökologische Gerechtigkeit ausgelegt und es würde mit weniger Daten gearbeitet werden und sie wäre demokratisch entwickelt. Kannst du einmal diesen Begriff noch mal besser einordnen? Also ab wann ist denn eine KI feministisch oder gibt es dafür schon konkrete Beispiele?
Also der Begriff der feministischen KI, da ist es ja so, dass es wirklich darum geht, nicht nur, wie vermeiden wir Diskriminierung, sondern wie gehen wir noch einen Schritt weiter, dass wir tatsächlich eine gerechte Welt schaffen. Und da kann man natürlich jetzt schauen, es gibt da ganz viele, viele Beispiele, wenn wir uns angucken, es gibt eine Softwarelösung, die tatsächlich Ungleichbehandlungen von Beschäftigten schon aufspüren kann in den existierenden Systemen. Das ist von der Firma Ines Analytics. Die haben dieses Fair Solution gemacht und da gibt es einfach eine Schnittstelle zu den HR-Systemen und dann kann man entsprechend schauen, was gibt es hier an möglichen Gender-Unterschieden. Und das ist natürlich insbesondere vor dem Hintergrund zum Beispiel der EU-Transparenzrichtlinie, die 26 in Kraft tritt, auch wichtig, weil es hier eben die Notwendigkeit gibt, dass man keinen Gender Pay Gap zum Beispiel produziert und das auch nachweisen muss. Es gibt dann andere Beispiele. Es gab zum Beispiel ein Projekt, das hieß Miss Journey, wo halt anstatt Mid Journey quasi in Anlehnung, wo ja schon sehr stark gezeigt worden ist, dass es dort immer wieder sexistische Bilder gibt.
Mid Journey ist ein Bildgenerator.
Bildgenerator.
Und das ist immer ganz witzig, wenn man da so seine Fotos reinschmeißt oder wenn man sagt, ja, zum Beispiel mach mir ein Podcast-Cover mit einer gut aussehenden Frau, dann hat die auf jeden Fall große Brüste, ja.
Genau,
ja.
Genau.
Und
genau.
Bei Miss Journey, da war das sozusagen
genau, raustrainiert. Genau, da war es quasi so, dass wenn ich halt sage ich mir eine erfolgreiche Führungskraft oder so, dass hier dann entsprechend durchweg Frauen gezeigt wurden und auch divers halt. Also wir hatten ja schon das Thema unterschiedliche Kategorien noch, das Thema Ableism, das Thema Rassismus, dass ich hier einfach auch intersektional, wie das dann heißt, also bezogen auf verschiedene Kategorien der Unterschiedlichkeit, nochmal Personen sichtbar mache. Und andere Beispiele, also es gibt ja beim BMFSJ die Förderlinie KI für Gemeinwohl und da sind wirklich eine ganze Reihe von Projekten einfach dabei, die hier ansetzen. Also zum Beispiel von Pro Familia gibt es ein Projekt Digitaler Erstkontakt, was halt eben KI gestützt Personen auf den richtigen Weg setzt. Wir haben dort auch ein Projekt, das ist das Projekt Kite, da geht es um Gründerinnen und wir nutzen dort KI, um im Gründungsprozess und in den Gesprächen mit den Gründerinnen konfrontiert werden, entsprechend Diskriminierung ausfindig zu machen und so die Gründerinnen resilienter machen zu können. Das heißt, es ist auch ein anderer Weg, wo man ja oft hingeht und sagt, wir gucken jetzt, was hat die KI alles für Diskriminierung und Vorurteile, dass wir quasi KI nutzen, um Diskriminierung aufzuspüren. Und das ist ja auch ein ganz großes Potenzial.
Absolut, weil es ist ja nicht so, als würde jetzt nur KI diskriminieren, sondern im Gegenteil. Es ist ja so, wie du eigentlich, finde ich, zu Anfangs auch sehr schön erklärt hast, Menschen machen Systeme, ne? Und eine KI wird ja mit unseren Daten gefüttert, die wir produziert haben. Und dadurch entsteht ja überhaupt diese Gefahr, dass eben Stereotype wieder und wieder reproduziert werden. Und klar, da ist natürlich dann die Idee, sowas auch zu durchbrechen. Ich würde gerne so zum Ende hin nochmal auf deine persönliche KI Utopie zu sprechen kommen. Also wie könnte denn eine gerechte KI in einem Unternehmen aussehen? Also vielleicht von der Idee und Entwicklung bis hin auch zur Nutzung.
Mhm. Also das ist natürlich nicht das eine feministische KI-System, was wir haben werden, sondern es geht hier wirklich im Prinzip genau im Gegenteil weg von diesen gigantischen, alles aufsaugenden und webscrapenden Systemen, die irgendwie ungefiltert Daten einsammeln und damit die existierenden Verzerrungen quasi reproduzieren, keine Rücksicht auf Copyright, also das ist ja auch ein Thema oder ethische Standards setzen, sondern mein Traum wäre tatsächlich, eine sozial verantwortliche KI zu haben, die auch so entwickelt wird. Also viel sieht man dann vielleicht ja auch gar nicht so sehr im Produkt wie im Prozess. Ne? Also dass wirklich hier verschiedene Gruppen beteiligt werden, dass Nutzerinnen das aktiv mitgestalten können, dass wir wirklich echte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen haben. Das heißt, wir hätten dann KI, die klare Werte hat, klare Verantwortlichkeiten hat und die nicht als eine monolithische Lösung für alles daherkommt, sondern ein vielfältiges System von Lösungen, was maßgeschneidert ist, was wertorientiert ist und was dadurch aber besser ist als alles, was wir bisher kennen. Also ich glaube, das ist so die eine Seite. Wenn wir die andere Seite kurz noch angucken, ich glaube, dass auch wir alle und die Nutzerinnen und Nutzer dieser Systeme etwas tun können. Und da wünsche ich mir tatsächlich ein echtes Bewusstsein, weil wie wir gerade schon besprochen haben, ist es ja so, dass die KI da auch gut helfen kann, Diskriminierung aufzuspüren. Das können wir uns natürlich auch alle zu Nutzen bleiben. Also wenn ich mir jetzt gucke, ein Lifehack wäre zum Beispiel, viele von uns produzieren ja heute schon Texte, die sie dann weiterverwenden wollen durch KI. Ne, wenn ich jetzt aber weiß, unter Umständen sind da Verzerrungen drin, dann kann ich natürlich auch mein Large Language Model nutzen und sagen, finde mir doch mal bitte, welche Biases da drin sind und mach mir einen Alternativvorschlag. Ne, und dann ist es natürlich auch so, dass diese Large Language Models eben besser sind als die meisten Menschen auch darin, diese Biases wiederum zu erkennen und dadurch gute Lösungen bieten. Also von daher würde ich sagen, da kommt ganz Überraschendes zu Licht, was wir uns alle nutzen können. Und das wäre so die andere Seite der Utopie, dass wir da alle ein bisschen vorsichtiger und klüger mit umgehen und die KI uns wirklich auch im Guten zunutze machen.
Vielen Dank, liebe Nicola. Auch danke für den Lifehack noch.
Danke dir. Vielen Dank, Miss Sven.
Und danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns jetzt noch einen riesen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt einen Kommentar, vergibt ein paar Sterne, folgt uns. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Anregungen, dann schreibt uns eine Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.